Heute Abend mein Thema ist Orte des Sieges. Orte des Sieges. Es gibt Plätze, wo man Niederlagen erlebt hat. Am besten man meidet solche Plätze, wo man so seine Schlappen hat. Orte des Sieges. Es gibt lebensfeindliche Orte. Wir werden das uns mal anschauen heute Abend. Es gibt also lebensfeindliche, die Wüste oder der Mond ist ein lebensfeindlicher Ort, da möchte ich nicht hin. Oder ja, der Mars oder ich weiß nicht, vielleicht auf dem Saturn zu leben, das wäre also gar nicht so. Also es gibt lebensfeindliche Orte, Orte des Schreckens, Orte, wo man satanische Attacken und Anschläge erlebt oder Orte des Überfalls. Wenn du irgendwo mal überfallen worden bist, du passt dann auf, also hier passe ich auf. Orte des Überfalls. Und es gibt Plätze, wo der Teufel wirklich Menschen überfällt, wenn du nicht aufpasst. Zum Beispiel, wenn jemand alkoholsüchtig ist, der muss nur an einer Kneipe vorbeigehen. Da zieht es ihn rein wie ein Sog. Es gibt bestimmte Plätze. Ich habe mal in Spandau evangelisiert auf der Straße und da kommt wahrscheinlich eine okkulte Frau oder Frau, die medial veranlagt ist. Und er sagt, oh mein Herr, hier ist so gut, dass Sie hier evangelisieren. Ich sage, warum denn? Warum soll es hier gut sein und woanders nicht so gut sein? Nein, sagte, wissen Sie, die Geister, die unseligen Geister, die kennen sich in der Neustadt nicht aus und die ziehen sich immer in der Altstadt zusammen. Nein, ich habe darüber nachgedacht und ich habe eines festgestellt, immer in der Altstadt. Selbst wenn die Altstadt saniert ist, da treffen sich die Alkoholiker, die Drogensüchtige, da treffen sich immer wieder in der Altstadt. Die Geister kennen sich in der Neustadt nicht aus, deshalb kommen sie immer wieder in der Altstadt zusammen. Und das hat mich, also dieser Gedanke bewogen, es gibt Plätze, wo sogar die Geister sich versammeln und treffen. Zum Beispiel die Kirche. Die Kirche ist dämonenfrei. Lass mal das so sagen. Zum Beispiel, der Teufel weiß ganz genau, in der Kirche wird nicht geraucht. Der Raucherteufel. Der weiß es also, hier wird nicht geraucht und da macht er schon vor der Tür die Zigarette aus. Also, das ist also nikotinfrei, eine Kirche. Nur als Beispiel. Da musst du gar nicht sagen. Wir müssen nur die Kirche noch handyfrei kriegen. Das müssen wir noch. Aber das kriegen wir auch schon. Wir haben schon Schilder hingehängt, also keine Handys. Da gibt es Orte des Leidens, wie zum Beispiel Konzentrationslager. Dann gibt es gefährliche Plätze, gemeine Plätze. Es gibt alle möglichen Orte, Gedenkstätten. Berlin macht ja ganz große Gedenkstätte jetzt da auf für Holocaust-Gedenkstätte. Städte des Terrors, des Folters, Orte des Leidens, Orte der Vertreibung, Orte der Bedrückung, Orte der Trübsal und so weiter. Und wenn du dorthin gehst, geh mal ins Leichenhaus und du kriegst Depressionen. Denkst an Sterben. Denkst, eines Tages liegst du auch hier unten. Und du wirst abgewaschen. Oder dann verbrannt oder begraben und so weiter. Dann gibt es Gedenkstätten aller möglichen Arten. So, denk nur Waterloo oder die Schlacht im Teutoburger Wald. Oder andere, aus der Geschichte, andere Orte, wo entscheidende Schlachten gekämpft worden sind. 333 vor Christus, die Keilerei bei Issus, wo also Griechenland über Persien Macht bekam. In der Bibel haben wir auch so die Schlacht im Himmel. Dann haben wir einen Ort, die mit mir schon mal in Israel waren, in Megiddo, Harmagedon. Wenn du die Erde in die Hand nimmst, nur Handvoll Erde, die Erde trieft fast vor Blut. Wie viele Schlachten wurden dort schon gekämpft? Fast alle großen Armeen haben dort gekämpft. Ein Ort des Kampfes. Ein Ort, wo sich die Nationen sich gemessen haben. Alle Nationen, weil das genau die Drehscheibe der Kontinente ist. Alle Mächte außer Amerika, die haben noch nicht dort unten gekämpft, aber sonst fast alle Mächte, Supermächte dieser Welt, haben dort unten gekämpft. Briten, Napoleon war dort, Hitler war dort. Alle großen Mächte dieser Welt haben einfach in dieser Israel-Ebene, bietet sich an für die Schlacht, ein Ort des Schlachtes. Es gibt Orte der Niederlagen, wo ja bestimmte Dinge passiert sind. Gleichzeitig, und das ist das Merkwürdige, es gibt Orte der Niederlage und des Sieges zugleich. Ich denke nur Golgatha. Golgatha, wo Christus gekreuzigt wurde, ist ein Ort, wo eigentlich die Jünger zerbrochen wurden, die Jünger deprimiert wurden, wo sie alle verlassen haben und wo eigentlich ein Ort der Schande und Schmach, so ein Kreuz ist ja nichts Herrliches, also es ist kein Vergnügen am Kreuz zu hängen. Aber gleichzeitig, dieser Ort des Kreuzes ist der Ort des Sieges. Also gleichzeitig, also beides zugleich. Und die Jünger haben ja so wenig vom Kreuz gepredigt, sie haben nicht so viel vom Kreuz gepredigt, sie haben gepredigt, das Grab ist leer. Und sie sind hingegangen zum Grab. Und ein Ort des Sieges ist das leere Grab. Also wenn du mitschreiben willst, Orte des Sieges, ich werde dir einige Plätze nennen, wo du unbedingt hingehen musst. Wo du immer hingehen musst. Orte des Sieges, also das leere Grab. Jesus Christus ist auferstanden, er ist nicht hier. Und dann kam Petrus und schaut rein und er sieht, das ist wirklich wahr. Und deshalb mit großer Kraft hat er Zeugnis gegeben, weil er gesehen hat, Jesus ist auferstanden. Für mich ist es immer ergreifend, wenn ich in Israel bin, auch wenn es nicht das Grab Jesu ist, dort im Gartengrab. Vielleicht ist es, das weiß ich, aber wahrscheinlich ist es nicht. Aber hier, das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Jesus lebt. Und das gibt uns eine Hoffnung. Wenn ich nach Mekka gehe, dann oder woanders hingehe, wo ich dann große Heilige oder große Menschen beerdigt sehe, da haben sie ihre Gräber, ihre Skelette. Aber Jesus, er ist auferstanden. Ein Ort des Sieges. Und die Christen, die ersten Christen, die haben immer vom Sieg gesprochen. Der Sieg, der schon lange voraus verkündigt wurde. Denn in 1. Mose 3, Vers 15, da heißt es, und er wird der Schlange den Kopf zertreten, und hör gut zu, und er, oder diese Schlange, oder sie, wird ihm in die Ferse stechen. Eigentlich nur kneifen, beißen. Das heißt nicht, dass Jesus vergiftet wird, dass er dabei stirbt. Und eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Viele Menschen haben Angst vor Schlangen. Darf ich fragen, wer hat Angst vor Schlangen? Nein, sei ehrlich, es ist okay, du musst nicht deinen gleich strecken. Aber ich darf dir eines tröstlich sagen, auf dieser Welt gibt es etwa 3500 verschiedene Schlangenarten. Etwa 350 sind giftig, die anderen sind nicht giftig. Und nur etwa 200 sind dem Menschen giftig. Und wenn man das weise macht und dann gleich das Gift absaugt, kannst du noch überleben. Also 200 weltweit, und es wird gerade nicht hier bei uns eine giftige Otter sein. Mit meinen Kindern, ich bin mal in Norddeutschland oben gewesen, dann fahre ich so runter und denke, jetzt, wir können nicht mehr weiter. Wir machen jetzt Pause. Und wir machen so schön Pause, und das ist ein Zaun natürlich, ich ärgere mich, weil das alles abgezäunt ist, du kommst gar nicht durch. Und dann ist doch ein Loch im Zaun, ich steig rein und dann, wir machen Picknick, packen aus und breiten alles aus und dann legen wir uns hin und dann sage ich meiner Frau, du, das ist hier wie bei uns zu Hause in Litauen, in Memeln, wie zu Hause. Also da war Schlangen, also bei uns zu Hause Kreuzottergebiet, wie bei uns zu Hause dort im Moor, so sieht's aus. Und wir liegen, sind vergnügt, die Kinder spielen und dann kommen wir raus und dann sehen wir ein Schild mit Totenkopf. Also, aber wir waren in diesem Gebiet mit dem Totenkopf. Und also meine Frau hat sich erschreckt. Die ist auf Zehenspitzen weitergelaufen. Schlangenbrutgebiet, Kreuzotter, Schlangenbrutgebiet. Und dort liegen wir, vergnügen uns und so weiter. Und wir haben keine einzige Schlange gesehen. Die haben mehr Angst vor uns als vor Menschen. Die Schlange hat mehr Angst vor Menschen als wir haben keinen Grund, uns zu fürchten. Aber hier ist es eine ganz interessante Passage. Und er oder sie wird ihm in die Ferse stechen. Satan konnte nur relativ kleine Wunde Jesus zufügen. In die Ferse. Wird in die Ferse stechen. Und das ist alles, was der Teufel kann. Der Teufel kann uns nur, auch dir und mir, nur in die Ferse stechen. Jesus sagt, auf Schlangen und Skorpione werdet ihr treten. Auf Schlangen und Skorpione werden ihr treten. Oder in Römer Kapitel 11, da heißt es, und er wird Satan zertreten und ihm unter eure Füße legen. Weißt du, was das bedeutet? Gott hat Satan zertreten bereits. Jesus hat Satan zertreten. Und hat einen zertretenen, plattgewalzten Satan genommen, hat einfach hingelegt und sagt, so Johannes, jetzt stellst du dich da drauf. Und jetzt stehe ich. Das ist alles. Du musst lernen zu stehen. Zu stehen auf vollbrachte Werke, Siege Gottes, was Gott schon getan hat. Einfach drauf stehen. Vielleicht musst du es lernen. Du musst dein Problem mal schriftlich fixieren, auf den Boden legen und dann einfach draufstellen. Und ich stehe jetzt über meine finanzielle Sorgen. Ich stehe jetzt über meine Angst. Ich stehe jetzt über meinen Krebs. Ich stehe jetzt, ja, kannst auch mit einem, da fährst du mit einem Rädchen rüber und dann stellst du dich auch noch drauf. So, wir stellen uns einfach drauf und wir stehen über die Probleme, was uns Probleme bereiten. Wir müssen lernen, über die Probleme zu stehen. Und zwar vom Sieg Christi her. Vom Sieg Christi her. Das Grab ist leer. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Satan liegt unter deine Füße. Du stehst auf dem Sieg. Also Siege des Ortes. Es ist so wichtig, dass wir die richtige Voraussetzungen erfüllen, dass wir den richtigen Glauben haben, die richtige Einstellung haben. Du stehst über das Böse. Du stehst über die Macht des Feindes. Du stehst über das Negative. Gott hat dich dazu berufen, dass du einfach darüber stehst. Dass du darüber stehst. Lerne, über deine Probleme zu stehen. So viele Menschen können das nicht. Das lernen sie in der Schule. In der Schule lernen sie lesen, schreiben, rechnen und so weiter. Aber die lernen nicht, wie werde ich mit dem Leben fertig. Ich habe ein junges Mädchen mal in der Schule gehabt, bei mir, oder in der Gemeinde gehabt. Die hat Abitur mit 1,2 bestanden. Glänzend. Sogar eine Auszeichnung bekommen. Und als sie dann ihr Zeugnis hat, bricht sie zusammen und heult. Und das Mädchen hat nichts vom Leben gehabt. Nur gebüffelt, nur gelernt, war perfekt und war vollkommen. Aber nichts vom Leben gehabt. Ist das alles? Da bricht eine Welt zusammen. 1,2 Abitur. Note ist eine gute Note, glaube ich. Ich weiß es nicht. Gibt es noch bessere Noten? Also mit 1,2 Abitur. Und dann sagte ich, und mir hat niemand gelernt, wie ich jetzt im Leben zurechtkomme. Niemand gesagt, wie komme ich im Leben zurecht. Und es ist so wichtig, du musst lernen, im Leben zurechtzukommen. Die Orte des Sieges kennen, wo und wie siege ich. Die bösen Mächte, die negativen Mächte, die destruktiven Mächte, egal wie sie auch immer heißen mögen, was sie sind, die Mächte gehorchen, weil die sind ja gefallene Geister irgendwo. Und diese Mächte gehorchen, wenn du befehlst. Der Ort des Sieges, also jetzt der nächste Punkt, wenn du aufschreiben willst, ist der Kopf. Der Ort des Sieges ist der Kopf. Ich habe jetzt Golgatha gesagt, das leere Grab gesagt. Und jetzt der nächste Ort, wo der Sieg entschieden wird und wo der Sieg erlebt wird, wo der Sieg aufgenommen, wo der Sieg erfahren wird, ist dein Hirn, dein Kopf, dein Computer. Und es ist so wichtig, dass du weißt, im Namen Jesu haben wir den Sieg. Und dass du es immer wieder dir vorsagst und immer wieder vorbetest und immer wieder vorsingst. Immer wieder. Das Bekennen ist so wichtig. Gedanken sind Mächte. Und das, was du denkst, das wirst du reden und das wirst du tun. Und das wirst du ernten. Gedanken sind Mächte. Und deshalb, wenn du dich umpolen möchtest, musst anfangen mit deinem Denken, dass du gute Literatur liest, gute Gedanken hörst, mit guten Menschen dich abgibst, gute Sachen dir vorstellst. Wenn du die nicht hast, stell dir mal vor. Ach, wie man Arbeit hat, wie man glückliche Familie hat. Wenn du keine Familie hast, stell dir mal vor. Wünsch dir dann. Du musst einen Traum haben und dann diesen Traum auch realisieren und verwirklichen. Gute Träume, keine Albträume und keine Horrorträume und Schreckensträume. Gute Träume vom Herrn haben. Und diese Dinge vorzustellen, es ist so wichtig, dass wir das vorstellen. Und das, was ich vorstellen kann, wozu ich einen Wunsch habe, das kann ich auch erreichen. Wozu ich keinen Wunsch habe, werde ich nie erreichen. Also Sieg wird im Kopf entschieden. Im Namen Jesus. Und Gott, du wirst mir helfen. Du hast mir den Gedanken, den Impuls gegeben. Und jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat andere Wünsche, andere Träume. Der eine, der mag Fisch. Der andere mag Fleisch. Und der andere mag Gemüse. Und der andere, und so weiter. Egal was. Jeder mag etwas. Jeder hat so seine Spezialität. Und obwohl alle von dem lieben Gott geschaffen sind, so hat jeder seinen Geschmack, seinen Traum, seine Vorstellung, seinen Wunsch. Der eine will mehr, der andere will weniger. So. Und deshalb individuell sich vorstellen, was will ich wirklich? Und wozu du keinen Wunsch hast, keine 10 Pferde bringe ich dorthin. Du musst einen Wunsch haben. Und dann über diesen Wunsch nachdenken, über dies und so weiter vor Gott bewegen. Wie ein Mensch denkt, so lebt er. Gedanken sind Mächte. Also, Ort des Sieges. Wenn du mit Leuten zusammenkommst, die Niederlagen haben, ach, wir sind nichts, wir können nichts, aus uns wird nichts. Vergiss es. Morgen bist du auch so weit wie die. Du kannst nichts, du bist nichts, aus dir wird nichts. Du solltest Gäste aufnehmen, gute Gäste in deine Gegend, in deinem Leben aufnehmen, gute Gedanken in dein Leben aufnehmen, mit Leuten, die Erfolg haben, die Sieg haben, dich mit solchen Leuten zu beschäftigen. Da solltest du nicht mit Lumpen abgeben, du solltest mit Menschen abgeben, die Spaß am Leben haben. Gib dich mit solchen Leuten einfach ab. Und dann kriegst du positive Gedanken. Es ist nicht möglich, negativ zu denken und positiv zu leben. Oder positiv zu denken, weißt du, entweder ist man so und so, in der Bibel heißt es, aus einem Brunnen kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser gleichzeitig fließen. Entweder salziges oder süßes Wasser. Kann nicht beides. So, deshalb musst du aufhören, so Doppelleben zu führen. Entscheide dich, was du willst. Willst du verloren gehen, verderben, kaputt gehen, zerstören, dich zerstören, dann mach das. Dann mach gar nichts, kommt von selber alles. Oder du reißt das Lenkrad um und du sagst, ich möchte anders. Also, der Kopf ist ein Ort des Sieges. Dann der Mund, ein weiterer Ort. Der Mund, dem Volk aufs Maul gucken, hat Luther gesagt. Der Mund. Mit deinem Mund wirst du verdammt, mit deinem Mund wirst du gerechtfertigt. Tod und Leben steht in der Sprüche. Liegt auf der Zunge. Das, was du sagst, nicht nur, was du denkst, sondern auch, was du sagst. Deine Sprache verrät dich. Durch deinen Mund wirst du verdammt oder durch deinen Mund wirst du gerecht gesprochen. Durch deinen Mund wirst du Sieger oder Verlierer. Deshalb, ich lade euch ein für den nächsten Gottesdienst, wo es hier heißt, die Kraft des Namens. Wenn du aufstehst, du solltest jeden Tag einen Namen geben. Dies ist ein Tag der Freude. Dies ist ein Tag, was? Des Sieges, okay. Oder irgendeinen anderen Namen. Gib einen schönen Namen für den Tag. Sonntag. Nicht immer Donner. Donnerstag. Also Donnerstag ist kein guter Tag. Aber Sonntag, Sonnentag, Sonnenschein. Alle Tage Sonnenschein. Gib sonnige Tage. Mond, düster. Ne? Manchmal muss man auch solche Tage. Aber gib dem Tag einen Namen. Gib dem Kind einen Namen. Gib der Sache einen Namen. Gib deinem Anliegen, deinem Wunsch einen Namen. Werde konkret. Deshalb machen wir hier ganz konkret. Das Papier macht nicht. Aber allein, dass wir drüber nachdenken, uns Gedanken machen, ich will das vor Gott. Und das, bevor du da hinschreibst, überlegst du dir dreimal. Und dann schreibst hin. Und dann wirst du ganz konkret. Und dann wünsche das. Und schreib auch ab, was du hier hingelegt hast. Denn du möchtest eines Tages als Beleg haben, dass es in Erfüllung gegangen ist, was du von Gott erbeten hast. Schreib's auf. Also dir mit dem Mund aussprechen. Manche Menschen bekommen es nicht, obwohl es Gott ihnen verheißen und versprochen hat, weil sie nicht aussprechen. Die Bibel sagt, bittet und empfangt. Du musst Mund aufmachen. Wenn du irgendwo hingehst und was irgendwo haben möchtest, du musst Mund aufmachen. Du kannst nicht zur Behörde gehen und sagen, Deppen machen so, Dumme machen so, Kranke machen so. Am Schluss hast du Schüttelkrankheit. Verstehen wir uns? Ich demonstriere. Wenn ihr Amen sagt, dann mache ich weiter. Aber verstehen wir uns? Lasst uns den Mund aufmachen, ganz konkret werden. Bittet, so wird euch gegeben. Im Leben spielen Bekenntnisse eine ganz große Rolle. Bekenntnisse. Du bekennst etwas, sprichst etwas aus, setzt etwas in die Welt. Jesus sagt, wer mich bekennt, den bekenne ich vor meinem himmlischen Vater. Du musst Jesus bekennen in irgendeiner Art und Weise. Wer mich bekennt, bekenne dich für Gerechtigkeit. Bekenne dich für das Gute, bekenne dich für das Leben, bekenne dich für das Göttliche. Und überleg einmal, was das ist. Das Normale ist das Göttliche. Du brauchst gar nicht groß in der Bibel lesen. Denk normal und dann wirst du auch ganz normal und natürlich anfangen zu leben. Was ist das Natürliche? Das kleinste Licht ist stärker als die Dunkelheit. Denk drüber nach. Bekenn dich für das Geistliche. Denn der Mensch ist ein Geisteswesen. Für gute Gedanken. Jesus sagt in meinem Namen, was ihr bittet. Es ist wichtig, dass du in Jesu Namen bittest. Denn du kannst nicht zur Decke beten. Die Decke wird dich nicht erhören. Aber du musst ganz konkret werden. Wenn du irgendwo wählst, stell mal vor, du wählst jetzt eine Nummer. Du sagst, ich möchte irgendjemand dort und dort anrufen. Du brauchst die Vorwahl. Und Jesus ist die Vorwahl für den Himmel. Jesus ist die Vorwahl für den Himmel. Du brauchst eine Vorwahl. Und wenn du im Ausland bist, und wir sind alle im Ausland hier in dieser Welt, wir sind nicht im Himmel, und wir brauchen die Vorwahl für den Himmel. Also, was ist die Vorwahl für den Himmel? Ja, ich weiß es. Okay, wir müssen nicht alles laut so sagen. Sonst schreiben alle noch mit, und dann telefonieren sie alle und kommen es gar nicht mehr durch. Aber es gibt so viele Leitungen. Der Herr kommt, der nimmt schon durch. Durch Jesus bist du erfolgreich. Durch Jesus bekommst du das, was du brauchst. Durch Jesus wirst du in deinen Beruf reinkommen. Weißt du, was dein Beruf ist? Nicht auf dem Bauch zu liegen, auf alle vier zu kriechen. Das macht der Hund und die Vierbeiner. Du bist nicht Vierbeiner. Deine Berufung ist aufrecht zu stehen, so hat der Schöpfer uns gewollt. Deine Berufung ist zu herrschen. Deine Berufung ist, die Erde auszufüllen. Deine Berufung ist, die Zügel in die Hand zu nehmen und die Dinge zu kontrollieren und zu korrigieren und zu herrschen. Und du sprichst dann die Befehle aus. Du sollst über dich selbst herrschen, da beginnt, da fängt die wahre Herrschaft an, da fängt der wahre Sieg an, über sich selber herrschen. Wer sich selbst beherrscht, steht in der Bibel, das ist, als wenn er Städte beherrschen würde. Aber die meisten Leute können sich selbst nicht beherrschen. Die können da nicht Nein sagen. Du musst lernen, Ja und Nein zu sagen. Nein und Ja. Und das ist so wichtig, dass du das kannst, Ja und Nein zu sagen. Dich in jeder Lage, Lebenslage zu beherrschen, jede Lebenslage in Kontrolle zu haben. Es ist ganz arg wichtig, dass wir jede Lebenslage in Kontrolle haben. Nicht, dass die Lebenslagen uns kontrollieren, sondern wir kontrollieren die Lebenslagen. Ich komme schon irgendwie raus hier. Du musst den Glauben haben, dass es irgendwo einen Ausweg gibt. Und wenn es keinen Ausweg gibt, wir brechen da ein Loch in die Wand. Und wir kommen schon irgendwie raus. Wenn du raus willst, kommst du raus. Wenn dein Wille aktiv wird und der Ort des Sieges, ganz schnell nur nebenbei, so Nebenorte mache ich auch so wichtig, ist der Wille. Ich will, Gott steh mir bei. Wenn du nicht willst, kann Gott dir nicht beistehen. Kann Gott dir nicht helfen. Ich will, Gott steh mir bei. Nicht so Gott will. Ich habe ja eine Jüdin in Israel gehabt, das war verrückt. Das hat mich verrückt gemacht, diese Jüden. Habe ich gesagt, können wir ein Taxi bestellen? So Gott will, ein Taxi wird kommen. Gut, naja. Wir brauchen das und das für uns immer. So Gott will, es wird kommen. So Gott will. Die Schwester, die Frau, die hat uns fertig gemacht. Können wir dort und dort hingehen? Ja, so Gott will, können wir dort und dort hingehen. Nein, nicht immer Gott, so Gott will. Ich will und Gott will uns helfen. Zuerst muss ich wollen und dann wird Gott mir helfen. Wenn ich nicht will, macht es nicht. Wenn ich nicht will, dass ich mit meiner Familie zusammenkomme, komme ich mit meiner Familie nicht zusammen. Wenn ich keine Arbeit haben will, da kann noch so viel Arbeit da sein, ich werde keine Arbeit finden. Wenn und so weiter. Wir müssen diese zuerst mal wollen. Wenn ich nicht frei werden möchte, da kann ich Therapien machen, da können die besten Psychologen und Ärzte dabei sein. Es wird nicht funktionieren. Ich will. Und dann, Gott, stehen wir bei. Das ist diese Methode, wie wir unser Leben gestalten können. Der Wille ist ganz arg wichtig. Auch für Heilung. Was hat Jesus immer gefragt? Weißt du, manchmal habe ich gedacht, Gott weiß doch alle Gedanken von ferne, so steht es zumindest in der Bibel. Aber weißt du, was der Herr Jesus macht? Da sieht er doch einen Kranken und sagt, was willst du? Wenn der Heiland dich fragen würde, was willst du, was würdest du sagen, dass ich laufen kann? Genau, verstehst du? Und so fragt Jesus, was willst du? Obwohl er den Blinden sieht, sagt er, er sieht, dass der blind ist. Da muss man nicht blind sein, um den Blinden nicht zu sehen. Und dann fragt er, was willst du? Dass ich sehend werde. Wir müssen ganz konkret werden und Gott das sagen, was wir wirklich wollen. Ohne dem läuft nichts. Ich will. Also der Wille ist der Ort des Sieges. Willst du gesund werden? Manche möchten gar nicht gesund werden. Weißt du, dann müssen sie die Rente rückgängig machen. Wenn sie gesund werden, dann dürfen sie nicht mehr da auf die Sonderfahrkarte fahren. Wenn sie gesund werden, oh, was weiß ich, da kriegen sie nicht mehr diese Begünstigung und dann kriegen sie keinen Parkplatz mehr für Behinderte, wenn sie gesund werden. Wenn wirklich das Wunder Gottes passiert, weißt du, dann haben sie niemand, der sie mehr bemitleidet. Ach du Ärmste. Weißt du, so kannst du immer sagen, wenn du irgendwo hingehst, wie geht's ihnen? Oh, und da fehlt's und da bröckelt's und da funktioniert's und da klappt es nicht so. Aber wenn du geheilt bist, hast du nichts mehr zum Jammern. Dann hast du nur noch Grund zum Loben, zum Preisen und zum Danken. So, der Wille ist ein Ort des Sieges, wo du siegst. Lass mich weitergehen. Lukas, Evangelium, Kapitel 10, sagt Jesus, Vers 19. Wir sind eigentlich zum Sieger bestimmt. Siehe, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Ich habe euch Macht gegeben, über Schlangen und Skorpione zu treten. Wir müssen verstehen, damals, das ist für die Leute von damals gesagt werden, für Berliner würde das nicht mehr von Schlangen und Skorpione sagen. Da würde er ganz was anderes erzählen und ganz andere Bilder verwenden. Aber das Wort über alle Macht des Feindes, über alles, was der Teufel anstellt, da gebe ich Macht, dass ihr auf Schlangen und Skorpione tretet. Der Glaube, dieses positive Denken, dieser positive Wille. Ich will Gott, stimme ich mal bei diese positive Bekenntnisse. Du solltest auch positiv beten. So viele Menschen beten negativ. Und weißt du, wie das, was negative Gebete sind? Herr, zerbrich mich. Herr, mach mich klein. Herr, mach mich dies und so weiter. Das ist, weißt du, das kommt von selber. Dafür, das besorgt der Teufel. Du solltest heute Abend einfach auf deinen Sieg Jesus schauen und positiv beten. Herr, ich preise dich. Du hilfst mir aus all der Not heraus. Ein Platz, wo wir Sieg haben können. Das ist so wichtig, dass wir diesen Platz finden. Und zwar, das ist der Platz, wo du die Übersicht hast. Das ist ein hoher Platz, ein erhöhter Platz. Siegesplätze sind immer, oder von wo aus man Sieg hat, wo man Überlegenheit hat, ist, wo man die Übersicht hat. Du brauchst die Übersicht in deinem Leben. In der Bibel wurden die Ältesten Presbyter genannt. Älteste waren die Presbyter. Presbyter sind Menschen gewesen, die die Übersicht hatten. Übersicht über irgendwas. So, der erhöhte Platz. Siege hat man, wenn man die Übersicht hat. So viele Menschen haben die Übersicht verloren. Übersicht über ihre Finanzen, deshalb der Zehnte. Der Zehnte ist unheimlich wichtig, wenn du Geld brauchst. Fang an, deinen Zehnten zu zahlen und du wirst Übersicht über deine Finanzen bekommen. Denn dann beteiligst du Gott mit 10% an deine Finanzen. Und wenn Gott mit 10% an deinen Finanzen beteiligt ist, ich sag dir eins, der wird krank, wenn er sieht, dein Geld, du kriegst das nicht zusammen. Da ist fast eine Beleidigung für Gott, wenn du dann das Geld nicht zusammenkriegst. Er wird dafür sorgen, dass Engel arbeiten und Überstunden machen, dass du diese... Wenn du Gott den Zehnten gleich am Anfang bezahlst, dann werden die Engel Gottes dafür sorgen, dass die Finanzen einfach irgendwie reinkommen. Wie? Auch wenn es gezaubert werden muss. Auch wenn es ungewöhnliche Dinge passieren müssen. Weißt du, wenn wir den Zehnten zahlen, das haben die meisten Leute nicht begriffen mit dem Zehnten. Wenn wir den Zehnten zahlen, beteiligen wir Gott an unserem Geldbeutel. Da hat er Einblick, er hat so und so viel und so weiter. Und das muss, und du gibst Gott den Zehnten im Voraus, also sag mal, am Monatsanfang, obwohl du noch deine Rechnungen hast, zu bezahlen. Du gibst es Gott. Und dann muss Gott dafür sorgen, denn dann bist du nicht mehr verantwortlich für deine Finanzen. Wenn du Gott den Zehnten nicht gibst, dann musst du die ganze Zeit dir Sorgen in den Kopf zerbrechen. Und es klappt meistens nicht. Also Gott beteiligen an Finanzen. Und ich möchte noch, weil manche Leute da nicht durchblicken mit dem Zehnten, ich möchte einfach sagen, der Zehnte ist 10% von deinem Einkommen, das, was du kriegst. 10%, fertig. So, und wenn du jetzt Opfer gibst, du sagst ja, ich gebe Opfer. Opfer ist, was über den Zehnten hinausgeht. Das geht niemand was an. Da soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Aber der Zehnte ist berechenbar, 10%. Da muss doch kein großer Kopfrechner sein und muss nicht Mathematik studiert haben, um 10% zu berechnen. Aber es ist wichtig, wir beteiligen Gott an unsere Finanzen. Und dann sorgt Gott, dass es lange das ausgedehnt wird, dass die Waschmaschine nicht kaputt geht, dass die Reifen nicht so schnell abfahren oder ja, dass du keine Unfälle hast. Ich habe eine ganz blöde Sache erlebt. Ich, als junger Christ, ich habe versprochen, Gott, ich zahle den Zehnten, ich beteilige dich an meine Finanzen. Und weißt du, wie der Teufel war? Ja, du kannst den Zehnten zahlen, zahl am Monatsende. Und am Monat, da kam die Ausgabe, ist nichts mehr übrig geblieben. Lieber Gott, nächsten Monat zahle ich dir. Und der nächste Monat war auch vorbei, habe ich schon 20% Schulden bei Gott gehabt. So, und weißt du, was passierte? Der Teufel holt das Zehnfache zurück. Wenn du deine Unfälle, deine Unglücke und all das anguckst, was in deinem Leben nachzuzahlen ist, sind 10%, dann ist es viel billiger, Gott an seine Finanzen zu beteiligen, als den Teufel an seine Finanzen beteiligen zu lassen. 10%. Er holt 10-mal das zurück, wenn wir Gott nicht beteiligen. Denk nur darüber nach, du kannst es nachrechnen. Orte des Sieges. Orte des Sieges sind also die Plätze, wo wir Übersicht haben, egal was es ist, auch geistlich, über die Zeit. Fang an, deine Zeit einzuteilen. 10% deiner Zeit Gott geben. Nicht nur deines Geldes, sondern den Zehnten. Da steht nicht vom Geld drin oder nicht nur vom Geld, sondern von deiner Zeit. Du sagst, ich habe keine Zeit. Jeder Mensch hat 24 Stunden, ob es Bundeskanzler ist oder der Straßenfeger. Alle haben 24 Stunden am Tag Zeit. Aber jetzt, der eine kann seine Zeit einteilen. Der hat einen Plan für sein Leben und der andere hat keinen Plan für sein Leben. Wenn du planlos lebst, wenn du ohne Ziel lebst, du hast vielleicht zu viele Ziele. Ach, ich möchte Konzert, ich möchte klassische Musik, ich möchte Rock und Roll und ich möchte das und das und ich möchte noch Bibel lesen, ich möchte noch Urlaub machen. Wenn du zu viele Ziele hast, erreichst du überhaupt nichts. Setz Ziele in deinem Leben. Es ist so wichtig, dass wir unserem Leben Übersicht verschaffen. Du hast Sieg in deinem Leben. Ein Ort des Sieges ist der erhöhte Platz für deinen Geist, für dein Denken, wo du die Übersicht hast. so, wo du am längeren Hebel sitzt. Also ein bisschen weiter zurück und so weiter, dann zurückschaust. Dann der nächste Ort, wo wir Sieg haben, in Lukas Kapitel 4, 14, 15 und 18, da heißt es hier, und das lesen wir jetzt miteinander, hier, der Geist des Herrn ruht auf mir. Der Ort, wo du Sieg hast, also wir haben jetzt gehabt Kopf, Golgatha, leeres Grab, unser Mund, wir reden so viel Blödsinn und wir haben vieles, haben wir uns selbst durch unser dummes Geschwätz eingebrockt. Lass uns ganz ehrlich sein. Vielleicht müssen wir über die Zunge Buße tun. Die Zungensünden, entzündete Zungen. Hab mal eine Predigt gehabt. Es gibt noch irgendwo entzündete Zungen. Also wo nicht vom Heiligen Geist die Zunge entzündet ist, sondern vom Teufel. Wo wir zu lange Zunge gehabt haben. Und zu viel geredet haben und Unnötiges geredet haben. Und dann ernten wir. Was wir hineinrufen in den Wald, so halt es aus dem Wald heraus. So. Aber hier, der Geist des Herrn, und das ist der nächste Ort des Sieges, der Geist des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Der Geist des Herrn ist auf mir. Ein Ort des Sieges ist der Heilige Geist und die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes ist ein Ort des Sieges. Da, wo die Gegenwart Gottes ist, wo Gott gegenwärtig ist, hat der Teufel nichts zu melden. Hat die Krankheit nichts zu melden, haben Sorgen nichts zu melden. Da, wo die Gegenwart Gottes ist, haben Depressionen nichts zu melden. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch und der Teufel flieht von selber. Du musst nicht sorgen, dass der Teufel dir wegläuft. Der geht von selber, wenn Gott gegenwärtig ist. Der hält's nicht aus, selbst wenn er sich irgendwo verkriecht. Die Waffe, wie wir erfolgreich im Kampf gegen den Teufel sind, ist, ihr sollt die Feinde vertreiben. Die Kananiter vertreiben, die Feinde Gottes vertreiben, die Widersacher. Und der Teufel ist einer. Vertreib einfach voll von Gott sein. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Immer von morgens bis abends, Halleluja. Lobe den Herrn, preist dem Herrn. Ihr sei Gott in der Höhe und so weiter und so fort. Voll von der Gegenwart Gottes. Und wie kommt man in die Gegenwart Gottes? Nicht nur, wo ich an Gott denke. Die Juden sagen, wenn zwei über Gott reden, ist der Herr der Dritte im Bunde. Rede über Gott und Gott ist gegenwärtig. Rede über Gott und Gott ist gegenwärtig. Fang an, laut über Gott zu reden. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Jesus war voll Heiligen Geistes. Hier, der Geist des Herrn ruht auf mir, hat er in Nazareth den Leuten dort vorgelesen. Jesus war erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit der Taufe. Der Heilige Geist kam, die Stimme Gottes vom Himmel und so weiter, die Gegenwart Gottes. Und in dieser Salbung, in dieser Heiligen Geist geht er nach Jerusalem hinauf. Nein, in die Wüste. Der Heilige Geist, nicht der Teufel. Und wenn du ganz sorgfältig aufpasst, nicht der Teufel hat Jesus in die Wüste geführt, sondern der Geist führte in die Wüste. Der Heilige Geist führte Jesus in die Wüste. Jesus war in der Kraft des Heiligen Geistes und da hat er den Kampf aufgenommen. Der Teufel kam mit der Bibel. Aber Jesus kam auch mit der Bibel, aber mit der inspirierten Bibel, mit der geisterfüllten Bibel. Wenn du erfolgreich sein möchtest im Kampf gegen dunkle Mächte oder was es auch immer ist, du musst nicht nur wissen, Jesus ist gekreuzigt oder er ist auferstanden. Du musst wissen, der Heilige Geist ist hier. Der Heilige Geist macht dich zu einem anderen Menschen. Petrus vor Pfingsten und Petrus nach Pfingsten. Schau doch dann die beiden Petrus an. Petrus vor Pfingsten wussten, Jesus ist gekreuzigt. Petrus vor Pfingsten wussten, er ist auferstanden, sogar ein paar Mal erschienen. Er hat ein paar Gotteserlebnisse gehabt. Aber das reicht nicht aus, um siegreich zu sein. Wenn wir siegreich sein wollen, wir müssen voll Heiligen Geistes sein. Und dann, voll Heiligen Geistes, trat Petrus auf und sagte, ihr Juden, guck mal, ihr habt ihn gekreuzigt. Ihr seid es gewesen. Stell mal vor, der tritt vor seine Widersacher, schaut ihn in die Augen. Zuerst sagte bei einem Mädel, ich kenne doch den Nazarener da gar nicht. Und jetzt steht er und vor 3000 Leuten, mindestens, sind es 10.000 wahrscheinlich gewesen, da predigt er in Autorität. 3000 haben sich bekehrt. Verstehst du, also vor viel mehr Leute hat er gepredigt. Diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. Hat keine Angst. Die anderen auch nicht. Die anderen 11. Petrus und die 11 traten auf. In Vollmacht. Weißt du, wir treten ganz anders auf, wenn wir voll Heiligen Geistes sind. Und das ist der Ort des Sieges. Bei dem bleibe ich hier ein paar Augenblicke. Der Ort des Sieges ist die Salbung. Der Ort des Sieges ist der obere Söller, voll Heiligen Geistes. Die Leitung des Heiligen Geistes macht uns zu siegreich. Die Information heutzutage ist Macht. Also, wenn du keine Information hast, hast du verspielt. Und Information, auch wenn es nur Bruchteile von Minuten oder Sekunden sind, schneller informiert sein, besser informiert sein, die Zusammenhänge erkennen und so weiter. Und der Heilige Geist ist ein Geist der Inspiration, ein Geist der Prophetie. Das macht dich siegreich. Ein Geist der Offenbarung, ein Geist der Überlegenheit und macht dich überlegen. Der Heilige Geist macht dich überlegen. Deinen ganzen bösen Nachbarn, deinen ganzen Problemen, deinen ganzen Widersacher. Noch bevor der Gerichtsvollzieher kommt, bist du schon außer Lande. Ist das nicht herrlich? Oh, schon über alle Berge. Und dann kommt er und da ist nichts mehr zu holen und hat schon alles ausverkauft. Alles aufgelöst, nichts mehr da. Weil du informiert warst. Weil du informiert warst. Information ist eine Macht. Und der Heilige Geist leitet die Seinen, so bevor das alles passiert, bevor das alles geschieht, hast du schon die Information gehabt. Der Heilige Geist macht Jesus groß in deinem Leben. Er verklärt Jesus, macht Jesus herrlich in deinem Leben. Diesen siegreichen Jesus. Vom Geist wurde er geleitet. Vom Geist wurde er in die Wüste geführt. Und er hat im Geist gekämpft. Im Geist dem Feind widerstanden. Und unsere Waffe ist der Heilige Geist. Voll Geistes sein. In der Bibel heißt es einmal im Epheserbrief, werdet, sauft euch nicht voll vom süßen Wein, daraus kommt unordentliches Leben. Aus dem Schnaps, Wodka und Brandy und was weiß ich alles, da kommt nur unordentliches Leben. Und genau das gleiche sagt Jesus, oder die Bibel, werdet voll Heiligen Geistes. Als Gegenstück, nimmt Alkohol und nimmt den Heiligen Geist als Vergleich. Aus dem Heiligen Geist kommt unordentliches Leben, aus dem Schnaps kommt unordentliches Leben. Oder Wodka, oder was es auch ist. Verstehst du, da kommt unordentlich. Schau einen Alkoholiker an. Vielleicht ist da irgendwo eine Parallele, aber denk drüber nach. Ort des Sieges ist, voll Geistes zu sein, drüber zu stehen, Kontrolle zu haben, die Lage beherrschen, über die Dinge seines Lebens stehen. Der Geist bringt Veränderung in unserem Leben, der Heilige Geist. Und deshalb, wir sollen nicht nach dem Buchstaben gehen, sondern nach dem Geist gehen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die gehen nach dem Buchstaben. So viele fromme, religiöse Menschen, die sind nicht siegreich. Die könnten längst Meister der Schrift sein. Die können Experten sein. Die könnten Apostel, Evangelisten, Propheten, Lehrer und was sonst noch was sein. Die können alle Gaben haben. Aber was machen sie? Die gehen nach den Buchstaben und nicht nach dem Geist. Und deshalb geht so vieles in die Binsen. So vieles geht daneben. Und so vieles wird nicht erledigt, weil man nicht nach dem Geist geht, man geht immer nach dem Buchstaben. Die ganzen gesetzlichen Leute, die ganzen Frommen, da geht es um Kopftuch, da geht es um Rocklänge, da geht es um Haare, da geht es um den ganzen religiösen Firlefanz. Und es geht nicht um die Sache Jesu. Ihr sollt herrschen. Und nicht beherrscht lassen. Weiß auch der Jude setzt sich sein Käppchen da auf. In aller Liebe, in der Bibel steht, der Mann ist eine Schande, so ist sein Haupt bedeckt. Er entehrt sein Haupt. Egal was es ist, was für Käppchen ist. Weißt du, da denkt man, das ist so fromm, so religiös. Und dann kommen die Frauen, müssen ihre Kopftücher, da ist kein Kopftuch da. Weißt du, und, ich weiß, Gott segne dich. Weißt du, aber wir gehen so gesetzlich. Ich habe in Bukarest etwas erlebt, was mein Leben total verändert hat in mancher Sache. Da mache ich Altarruf in einer Jugendversammlung. Wer möchte den Heiligen Geist haben? Und da kommen vielleicht 50 Leute nach vorne. Und das sind drei Mädchen. Die anderen haben Kopftuch und schöne Röcke an und so weiter. Und dann kommen drei Mädels, die haben kein Kopftuch und die haben Jeanshosen. Und da stehen so Schwestern auf und sagen, nein, ihr dürft nicht nach vorne kommen. Und ziehen sie auf die Seite. Die sagen, nein, die sind nach vorne gekommen, lasst sie vorne stehen. Und dann habe ich für die gebetet. Die anderen in Kopftuch und Röcke haben nicht den Heiligen Geist bekommen. Und die drei in Jeanshosen haben den Heiligen Geist bekommen. Und das habe ich gesagt. Guck mal Leute, der Herr schaut nicht auf das Äußere. Der Herr sieht das Herz an. Der Herr sieht das Herz an. Und es ist so wichtig, dass unser Herz vor Gott in Ordnung ist. Und nicht das Äußere Firlefanz. Der Sieg des Ortes, und jetzt kommt noch ein Punkt, wo kannst du notieren, wo Sieg und Niederlage entscheidet. Das Herz entscheidet über Sieg und Niederlage. Das Herz, das Innenleben. Und diese waren ehrlich, die entschieden, die drei Mädels. Die waren ehrlich, die haben Gott gesucht, die haben sich nicht gekümmert, so oder so. Aber ich will nur sagen, über religiöse Menschen erleben nichts von Gott, empfangen nichts von Gott. Die erleben eine Niederlage nach der anderen, am Schluss sind sie depressiv. Die höchste Selbstmordrate ist bei den Amish People in den USA. Der höchste, weißt du, da werden die ganzen Chromteile von Autos abmontiert, gibt kein elektrisches Licht und wenn schon, dann keine Fassung und kein Glitzerzeug und so weiter. Die wollen ganz streng nach der Bibel leben. Alles Eitelkeit vermeiden, keine Krawatte und dunkle Anzüge. Die Männer, wenn sie verheiratet sind, müssen Bärte tragen. Die haben die höchste Selbstmordrate Amerikas. Eigentlich sollten die Kinder Gottes fröhliche Menschen sein, glückliche Menschen sein. Die sollten Sieg haben und so weiter. Aber weißt du, auch wenn man mit Gesetzlichkeit und Dogmatik kommt und Buchstaben kommt, zieht man die Leute in die Hölle. In aller Liebe. Und die Menschen wollen Kraft haben. Und der Ort des Sieges ist der Heilige Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Halleluja. Und ich preise meinen Gott für die Freiheit. Und ich möchte nicht mehr zurück ins Gefängnis. Du? Oh, der Teufel möchte uns so gerne ins Gefängnis zurückholen. Wieder an Buchstaben glauben. Und er kommt mit der Bibel. Die Pharisäer und Schriftgelehrten kommen mit der Bibel. Mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. Weißt du, für uns ist alles getan. Und der Herr macht es. Halleluja in unserem Leben. Der Herr verändert unser Leben. Der Herr formt unser Leben. Der Herr inspiriert unser Leben. Ein Ort des Sieges ist das Leben im Geist. Ich mache morgen weiter. Eigentlich, das ist meine Predigt für morgen. Lebe im Geist ist meine Predigt für morgen. Lebe im Geist. Ich bin so fasziniert vom Leben im Geist, was das alles bedeutet, im Geist zu wandeln. Wenn wir im Geist wandeln, wir werden die Geschäfte des Fleisches nicht vollbringen. Ich habe eine Offenbarung von Gott bekommen für morgen Abend. Da möchte ich euch einladen, was es wirklich bedeutet, im Geist zu leben. Wir nehmen den Platz des Teufels ein im Heiligen Geist. Wenn wir im Heiligen Geist leben, wir nehmen den Platz des Teufels. Wir berauben den Teufel. Unser Auftrag ist nicht, vom lieben Gott was zu erbeten. Der Teufel hat uns in die falsche Richtung gelenkt. Viele fromme Brüder und Schwestern in die falsche Richtung gelenkt. Ja, bitte vom Herrn, dass er dir das und das gibt. Wir sollen das Land des Feindes erobern. Das Land des Feindes erobern. Wir sollen die Festungen Satans besetzen. Das ist unser Auftrag. Das ist unsere Sendung. Die Festungen Satans besetzen. Das, was es heißt, sein Reich einzunehmen. Und zu herrschen auf seinem Thron. Du sollst dich auf den Thron Satans setzen. Ja, Bruder, Schwester. Und wir sollen mit Christus regieren. Von hier aus wird Jesus proklamiert. Thron Satans einnehmen. Und nicht dem, weißt du, der Teufel möchte, dass wir den Herrn bitten. So ist es nicht. Gott hat viel zu geben. Und wir wissen, dass er viel zu geben hat. Aber wir sollten Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören oder zu rauben als Beute. Und das ist unsere Beute. Das Reich Satans. Die Welt. Und er möchte uns alles nehmen. Der Teufel möchte unsere Kinder nehmen, unsere Gesundheit nehmen, unser Geld nehmen und so weiter. Zurückholen. Aber das predige ich für morgen. Ihr müsst ja morgen auch noch kommen. Und was zu hören haben. Wenn ich euch alles erzähle, kommt ihr morgen nicht mehr. Also im Geist leben. Geist gesalbt sein. Geist erfüllt sein. Und dann verstehst du so viele Dinge plötzlich anders. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Und es ist so wichtig, dass der Geist Gottes, Geschwister, und das ist der Ort des Sieges, nicht nur, dass du den Heiligen Geist hast, der Geist Gottes muss auf uns ruhen. Ganz arg wichtig. Nicht, dass der Geist Gottes durch uns arbeitet. Das ist notwendig. Morgen, die Dienste des Geistes, die Gaben des Geistes und so weiter, der Geist muss ruhen. Und erst aus der Ruhe kommt Kultur. Weißt du, solange du arbeiten musst, musst du arbeiten, dann musst du dein tägliches Brot verdienen. Aber in der Ruhe, Gott ruhte am siebten Tag und aus der Ruhe heraus ist man schöpferisch. Aus der Ruhe, der Geist Gottes muss auf unserem Leben ruhen können, nicht davon fliegen, uns nicht leiten und auch nicht treiben und auch sonst nicht, sondern wenn der Geist auf uns ruhte. Der Heilige Geist setzte sich auf die 120, der ruhte auf sie. Der Geist muss auf dir ruhen. Und hier, der Geist ruhte auf Jesus. Ruht der Geist Gottes auf deinem Leben? Nicht nur, dass du den Heiligen Geist hast. Und du läufst ständig dem Heiligen Geist davon. Und davor und danach hinkst hinterher. Der Geist muss auf dir ruhen können. Aus der Ruhe des Heiligen Geistes heraus. Ein anderes Thema, aber morgen wird es weitergehen. So, voll Glauben sein. Dann kannst du kreativ sein. Das gibt Veränderung. Das gibt inspirierte Worte. Ort des Segens. Die Orte des Segens sind nicht irgendwo außerhalb. Die Orte des Segens sind in dir drin. Christus in uns. Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in uns. Egal wie die Umstände sind. Egal, ob man reich oder arm ist, groß oder klein ist, egal, ob man Einfluss hat oder keinen Einfluss hat. Weißt du, wenn Christus in dir ist, dann stehst du wie Petrus und Johannes vor dem Lamm. Gold und Silber haben wir nicht, spielt Geld keine Rolle. Aber das, was wir geben, im Namen Jesus, steh auf und wandle. Der Geist ruht. Aus der Ruhe des Heiligen Geistes heraus handeln. Der Ort des Sieges ist nicht die Abstammung. Wo komme ich her oder was bin ich? Egal wie trocken das Land ist oder wie viel Wasser in der Wüste vorhanden ist oder wo wir eine Quelle haben oder nicht, es spielt keine Rolle. Das Äußere und das, was man besitzt oder nicht besitzt, spielt keine Rolle. Hesekiel 37 haben wir eine ganz interessante Story. Und da wird erzählt, der Herr sagt, Prophet, mach die Augen auf, was siehst du? Und ich sehe hier ein Feld voller Totengebeine. Hesekiel 37, ein Feld voller Totengebeine. Stell dir mal vor, du siehst ein Leichenfeld, so Massengrab, oder die Gebeine sogar noch verstreut, weiß nicht, wo der Schädel, wem Oberknochen, Unterknochen, Schulterknochen und wo die Knochen dazugehören, alles so verstreut, also Knochenfeld. Was siehst du? Und dann sagt der Herr zu dem Propheten, Prophet, und jetzt weissage zu den Gebeinen, dass sie zusammenkommen. Und plötzlich knarrt es, knirscht es, knastert es. Und plötzlich kommen die Gebeine zusammen. Und dann steht ein Skelett und dann sagt Prophet oder der Herr zum Propheten, Prophet, sprich du. Nicht der Herr spricht, sondern der Prophet muss sprechen. Ort des Sieges, ein Leichenhaus oder das Blachfeld hier, Schlachtfeld, das ist der Ort des Sieges. Da, wo du stehst mit beiden Beinen und egal, was du siehst, das ist der Ort des Sieges, sprich zu den Gebeinen. Jetzt musst du lernen, in der Salbung Gottes zu stehen und in der Salbung Gottes zu sagen, Gebeine, komm zusammen. Gebeine kommen zusammen im Namen des Herrn. Wir müssen lernen, in der Kraft des Heiligen Geistes zu sprechen. Knochen kommen zusammen. Ja, und jetzt? Und du siehst, du musst mehrmals sprechen. Manchmal musst du eine Sache mehrmals angehen. Da kommen Leute, die kommen einmal im Gottesdienst, einmal hat der Herr berührt. Oh, das war wunderbar. Und dann kommen sie nicht mehr. Und wundern sich, wenn die da nicht gesund werden. Du musst immer und immer und immer wiederkommen, bis du vollkommen wiederhergestellt bist. Und dann heißt es, ja Herr, was soll ich jetzt tun? Sprich das. Sehnen wachsen. Und Sehnen wächst jetzt, ganz konkret. Sehnen wächst jetzt an diese Gebeine. Und dann Fleisch wächst drüber. Und jetzt stehen sie da. Aber das sind so wie beim Dornröschen. Die schlafen alle. Ist kein Leben da. Und dann sprich das Geist, dass der Odem des Herrn reinkommt. Lies mal nach, was im Hesekiel 37 steht. Sprich. Und dann Geist, komm in diese Menschen hinein und plötzlich erwachen sie aus dem Dornröschenschlaf. Plötzlich stehen sie alle da und plötzlich kämpfen sie, als wenn es gar nichts gewesen wäre. Plötzlich, und das ist wie der Heilige Geist wirkt, wenn wir die Salbung haben, den Auftrag von Gott haben, den Heiligen Geist haben, die Inspiration haben, wir sprechen und es geschieht. Ort des Sieges, nicht die Umstände. So viele Menschen halten sich an den Umständen auf. Kein Geld, keine Waffe, keine offene Tür. Ja, die Türen sind überall zu. Du wirst doch nicht glauben, dass die Welt den Herrn Jesus Christus erwartet. Du wirst doch nicht glauben, dass die Welt den Heiligen Geist erwartet. Du musst sprechen und Türen gehen auf. Amen. Du musst sprechen, wenn du aufs Missionsfeld gehst und wenn die nicht Deutsch hören, dann musst du in Sprachen reden. Und ich sage euch eines, es ist so wichtig, dass wir in Sprachen reden, in Sprachen beten. Morgen mehr darüber. Das Geheimnis des Sprachengebets. Geheimnis des Sprachengebets. Ganz besonders, auch am Sonntag noch mache ich darüber ein Stückchen weiter. Lösen und binden. Du kannst viele Menschen nicht lösen, wenn du nicht in Zungen beten kannst. Du kannst viele Menschen nicht lösen und du kannst selber nicht frei werden, wenn du nicht in Sprachen bist. Weißt du, so viele Menschen haben sich mit fernöstlichen Religionen eingelassen. Ja, das sind Geister. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Und unser Schlachtfeld ist der Geist, unser Kopf. Unser Gedanken. Und du liest dich mit fernöstlichen Gedanken ein. Und weißt du, wenn du diese fernöstlichen Geister vertreiben musst, musst du Chinesisch beten. Und deshalb ist es so wichtig, dass du in Sprachen betest, oder Sanskrit, oder Hindu, oder was, Hindi, oder sonst irgendeine andere Sprache. Das, wo hier Ursprung ist. Du kannst den Yoga-Geist nicht befreien, wenn du Deutsch betest. Das ist ein Hindi-Geist. Da musst du in Sanskrit reden. Und gebieten. Und deshalb bei okkulten Belastungen und Bindungen ist es so wichtig, dass wir nicht Deutsch beten, sondern dass wir im Geist beten. Der Ort des Sieges ist der Heilige Geist. Auch das gilt auch für viele Krankheiten, denn viele Krankheiten sind Geister. Alle, was gibt der Onkel Doktor dir, wenn du zum Arzt gehst? Der gibt dir Tabletten. Tabletten sind nichts anderes wie Informationen. Dosierung so und so viel Gramm von dem Gift und von dem Gift und von dem Zeug und von dem. Weißt du, wenn du Medizin nimmst, hast du mehr Nebenwirkungen als echte Wirkung. In aller Liebe, Gott segne die Mediziner. Aber so viele Nebenwirkungen. Aber das alles ist Information. Und deshalb in der Bibel sagt, wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Ich will jetzt euch nicht erschrecken. Aber in der Bibel heißt es, Mörder werden nicht ins Reich Gottes kommen, Diebe werden ins Reich Gottes nicht kommen. Und da gibt es noch die dritte Gruppe, die nicht ins Reich Gottes kommen werden. Und jetzt haltet euch fest. Zauberer. Also sagst du, Bruder Matthäus, ich bin kein Zauberer. Aber das griechische Wort, was da drin steht, wo die Ehebrecher, wo die Mörder und Diebe nicht ins Reich Gottes kommen, heißt Pharmazeika. Und wenn du das Wort Pharmazeika hörst und Pharmazie und Pharmazeutika und so weiter, da gibt es schon eine Verbindung. Medizinmann. Und so weiter. Da kommen schon, und alle, die an Medizinmann glauben, egal wo der herkommt, und ob er jetzt aus der Klinik kommt und so weiter, wo er sagt, das sind alles nur Krücken und Hilfsmittel, die helfen uns. Wir dürfen von diesen Dingen nicht abhängig werden. Aber wenn wir abhängig werden, und da werden wir nicht in das Reich Gottes hineinkommen, genauso schlimm wie Alkoholiker oder Rauschgiftsüchtiger oder andere. Der Herr, und es ist so wichtig, um diese Dinge zu vertreiben, sie davon zu lösen, am Sonntag mehr, 10 Uhr müsst ihr kommen. Wir sind alles über den Heiligen Geist. Alles über den Heiligen Geist. Weißt du, wo der Geist des Herrn ist? So viele Menschen sind in der Wüste. Und wenn du in der Wüste bist, was kriegst du? Wenn du in der Wüste bist, kriegst du Durst, oder nicht? Durst. Und viele Alkoholprobleme kommen. Die Menschen sind in der Wüste und wissen nicht, wie sie ihren Durst löschen können. Meine Seele schreit zu Gott, wie der Hirsch schreit nach Wasser. Und wenn du diesen geistlichen Durst nicht gelöscht hast, dann wirst du nach dem anderen Wässerchen oder Mittelchen verlangen. Und das Gleiche auch. Alles, wir sind mitten in einem geistlichen Kampf. Wir sind mitten in einem geistlichen Kampf. Und wenn wir nicht den Heiligen Geist haben, haben wir verloren. Gehen wir einpacken gehen. Einpacken und nach Hause gehen. Haben wir verloren. Wenn wir nicht den Heiligen Geist haben. Der Heilige Geist macht uns zu Überwinder. Halleluja. Der Heilige Geist. Und du hast vielleicht Bindung an Nikotin und kommst von diesem Stängel nicht weg. Weißt du, Nikotin ist ein Fluch. Der letzte Indianer, als Häuptling, als der kapitulierte, ist Geschichte. Als der kapitulierte und er sah, der weiße Mann, der nimmt uns alles weg. Rauchen ist für eine kultische Handlung. Rauchen hat man, wenn man mit den Göttern die Friedenspfeife rauchte oder so weiter. Und so weiter. Hat man diese, das ist eine religiöse, Rauchen ist eine religiöse Handlung. Und man hat die Friedenspfeife geraucht und so weiter. Aber dann der letzte weiße Indianer, der kapituliert und sagt, wir können gegen die Waffen des weißen Mannes nicht ankommen. Wir schaffen das nicht. Und dann gibt er dem weißen Mann seine Pfeife und nicht, er raucht nicht und sagt, das ist die Waffe, mit dem machen wir euch Weiße kaputt. Und der Teufel macht mit Nikotin unsere weiße Gesellschaft kaputt. Jetzt öffnen sich die Grenzen zum Osten. Was machen die? Die ungefüllten Zigaretten, die gehen alle in den Osten. Bei uns müssen gefiltert sein und so weiter. Und dann muss man draufdrucken, wie schädlich die sind. Aber das ist die Waffe. Aber jetzt komme ich noch. Alle Hochreligionen, alle Religionen, die den Geist nicht haben, was machen sie? Räuchern. Wird geräuchert. Rauch spielt in der Religion eine große Rolle. Rauch ist ein Zeichen für den Geist. Was geistlich ist, ist ein Zeichen für den Geist. Aber das ist für Sonntag noch. Für Sonntag ein Thema. Ist Geist. Und wir haben, wenn wir voll Heiligen Geistes sind, weißt du, wenn dieser neue Saft, der Lebensgeist Gottes anfängt in unserem Leben zu pulsieren, fallen die trockenen Blätter von selber ab. Glaubt ihr das? Da musst du gar nicht kämpfen. Und ich sage euch, das Glaubensleben, das Leben mit Jesus ist so fantastisch, so wunderbar, es lebt sich wunderbar und leicht, wenn der Geist Gottes in unserem Leben pulsieren kann. Aber wenn er blockiert wird, wenn er nicht fließen kann, wenn wir nicht an den Heiligen Geist glauben, jetzt hat mir doch jemand erzählt, da sollte der Pastor, ich sitze ja so andächtig zu, hier und hört mir zu, da sollte doch ein Pastor bei Pfingstpredigt sagen, also und jetzt kommt der Heilige Geist und da sollte der Organist eine Taube fliegen lassen, eine weiße Taube. Und dann sagt er dreimal, der Pastor steht da und er wird ganz nervös und der Organist lässt die weiße Taube nicht fliegen. Er wollte also die Pfingstpredigt so richtig demonstrieren, jetzt kommt der Heilige Geist. Und sagt, jetzt kommt der Heilige Geist und wiederholt. Und dann, der Organist, der steht da und fummelt und weiß, was passiert ist. Dann ruft er von oben, nein, die Katz hat ihn gefressen. Die Taube, die Katze hat ihn gefressen. Die Katze hat den Heiligen Geist, wo jetzt fliegen sollte, diese Taube gefressen. Hat bei dir auch die Katz die Herrlichkeit Gottes gefressen? Der Hund oder wer auch immer? Nur nebenbei. Wer nimmt den Platz des Heiligen Geistes in deinem, oder was nimmt den Platz des Heiligen Geistes in deinem Leben ein? Denk drüber nach. Ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Kann alles perfekt sein. Wenn der Strom nicht da ist, funktioniert die Fabrik nicht. Wenn die Energie nicht da ist, läuft die Maschine nicht. So wichtig ist, dass der Heilige Geist da ist. Gott will in uns wirken. Und dann hier, die Tote sollen auferweckt werden. Und die Welt soll erkennen, dass er der Herr ist. Psalm 46, Vers 10. Ihr sollt still sein und erkennen, dass ich der Herr bin. Einfach still sein und erkennen. Gottes Kinder sind still. Der Geist Gottes ruhte auf ihn. Still sein. Der Geist Gottes ruhte. Wenn du still sein kannst, kann der Heilige Geist arbeiten. Und durch dich wirken. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und wir haben einen Auftrag, Christus zu repräsentieren. Der Sieg liegt auf der Seite Jesu. Orte des Sieges ist der Mund. Orte des Sieges ist der Kopf. Orte des Sieges ist unser Herz. Orte des Sieges ist die Gegenwart Gottes. Orte des Sieges ist der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist da ist, hast du Sieg. Egal wie tot alles ist, du siegst. Der Heilige Geist setzt was frei. Eine Zeit der Freisetzung beginnt. Und wo der Name Jesus ist, da ist Sieg. Wo man über Jesus nicht mehr reden kann. Manche Gemeinde darf über Jesus nicht mehr sprechen. Wir haben hier mal einen Juden gehabt, Israelabend. Wir haben uns gefreut, dass wir Juden da und so weiter. Und wir haben gesungen Jesuslieder. Und wenn wir Jesus sangen, hat er sich umgedreht und da rausgeguckt. Hier passiert. Verstehst? Jesus. Nicht alles, was fromm und religiös ist, ist wunderbar und herrlich. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Und wir haben gesagt, der hat ganz von vornherein gewusst, der hat sogar eine Bibelanstalt gehabt in Israel. Und dann, wenn Jesus gesungen wurde, da rausgeguckt. Er kommt auch nicht mehr hierher, keine Sorge. Keine Gedanken. Jesus ist der Schlüssel. Das Blut Jesu ist ein Fundament, eine Grundlage, worauf wir ruhen können. Und wenn du manche Israel-Zeitschriften liest, kannst durchgehen, da können 8 Seiten haben, da kommt kein einziges Mal Jesus vor. Und wenn ich solche Blätter bekomme, guck mal durch. Mach mal nur Spaß, so Kreuzworträtsel. Wie oft kommt Jesus vor? Da wird er ein Schreck sein. Dann könnt ihr diese Blätter ruhig abbestellen. Es meint nicht meinen Jesus, es meint irgendeinen Götzen. Aber nicht den lebendigen Gott. Und du sollst ihn Jesus nennen. Und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Jesus ist der Name. Jesus ist das Heil. In keinem anderen Namen ist Heil, wo die Menschen selig werden können, als Jesus. Amen. Orte des Sieges ist Jesus. Proklamiere Jesus, in welcher Situation du auch immer bist. Und du hast den Sieg. Amen. Halleluja. Praise Gott. Lass uns aufstehen und lass uns heute auf den Sieg einstimmen. Und lass uns zu den Gebeinen sprechen. Lass uns zu den Bergen sprechen. Lass uns zu den Problemen sprechen. Ich weiß nicht, zu was du sprechen willst. Aber lass uns wirklich im Namen Jesus in Autorität sprechen. Und wenn deine Probleme nicht deutsch sind, dann rede in Sprachen zu deinen Problemen. Jesus hat das Mädchen auferweckt und hat in Chaldäisch gesagt, Mädel, steh auf, in Chaldäisch. Weil sein chaldäischer Geist war ein Totengeist hier. Und so hat er diesen Geist geboten, gebiete diesen Mächten im Namen Jesu und du wirst Sieg haben. Die da glauben, werden in meinem Namen große Dinge tun. Und dann liest Markus 16, was da drin steht. In meinem Namen Teufel vertreiben, Kranke heilen. Wenn sie was Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Weißt du, du bist immun. Kannst du dir das vorstellen? Du bist immun. Wenn du in Jesus bist, bist du immun gegen den Antichristen. Wenn du in Jesus bist, bist du immun gegen die Sünde. Der aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Der kann gar nicht sündigen. Selbst wenn er es probiert, er schafft es nicht. Überleg dir, das, was aus Gott geboren ist, du überwindest die Welt. Und das ist so wichtig, am richtigen Platz sein. Ort des Sieges. Und wenn du woanders bist, hast du nur Schlappe und Schlappe und Schlappe. Und der letzte Gedanke, und dann gehen wir ins Gebet. Und vielleicht bist du heute Abend hier zum ersten Mal und vielleicht bist du mit einer Not hierher gekommen und ich sage, du bist hier richtig heute Abend. Da ist doch der Prophet Elia und Gott sagt, Elia, geh und verbirg dich am Bach Krit. Und das selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. 1,5 Jahre muss der Kerl am Bach sitzen und mit Steinchen spielen. Und so weiter. Und Gott hat ihn versorgt. Und nur dort gab es Versorgung. Da konnte hingehen, wo der wollte, der wäre verhungert. Aber das selbst habe ich den Raben geboten. Und als die Zeit vorbei war, dann hat Gott gesagt, und jetzt Elia geht's weiter, geh nach Sarepta. Und gesagt, oh Gott, dieses Heidenland, das ist Ausland gewesen. Und dann sagt Gott, geh zu einer Witwe. Und das ist noch schlimmer. Ein Mann, einen jüdischen Mann, einen Rabbi, sich von einer Witwe zu versorgen, ist eine Schande. Eine Schande. Und er muss sogar bereit sein, Tabus zu brechen, etwas zu tun, was für uns verboten ist. Was man nicht tut als ein anständiger Mann. Ein jüdischer Mann. Er sollte zu einer Witwe gehen und sich von der Witwe für 1,5 Jahre versorgen zu lassen. Und er tut es. Und da selbst habe ich geboten, dass das Mehl nicht ausgeht, das Öl nicht ausgeht. Der Segen Gottes ist, wenn du an dem Platz bist, wo Gott dich haben will. Bist du es? Test es. Bin ich da, wo Gott mich haben soll, wo der Segen fließt und wo die Raben kommen? Und weißt du, sei demütig. Weißt du, was die Raben für Fleisch bringen? Manche fromme Bibelausleger habe ich auch gehört, sogar selber gepredigt. Die bringen Schnitzel vom Ahabs Tisch. Nee. Weißt du, was sie bringen? Was die Raben bringen? Die sind Aasfresser. Die bringen Kadaver. Pfui, sowas essen wir nicht. Aber du musst annehmen, was die Raben anbieten. Auch von einem so einem Löwen, vom Schwein, Wildschwein oder vom Pferd, Fleisch. Das, was die Raben anbieten, was Gott dir bringt. Und dann Dankeschön sagen und nicht Pfui. Weißt du, und wählerisch, wir sind viel zu wählerisch manchmal. Und Gott sagt das selbst und Gott will uns überzeugen, dass wir Dinge annehmen, die sonst normalerweise einer nicht annehmen wird. Warum spreche ich das? Wir haben hier Kleider bekommen für Leute, Kinderkleider oder sonst was. Da haben Leute gesagt, nein, danke, wir nehmen nichts Geschenktes. Und die bräuchten es bitter. Aber weißt du, Gott will was geben und wir sind zu stolz. Und weil wir stolz sind, kann Gott uns manchmal nicht segnen. Du musst dich von Raben versorgen lassen. Wir würden uns viel lieber von Tauben versorgen lassen. Aber nein, Gott versorgt uns mit Raben. Ja, Gott will uns helfen. Gott, hast du nicht eine gute Wohnung gehabt? Da deine Party am Sonntag, siehst du, wie Gott dich versorgt, wenn du treu bist? Wir preisen Gott und sagen, Herr, ich möchte an dem Platz sein, wo der Segen fließt. Ich möchte an dem Platz sein, wo mein Fuß in Öl tauche. Ich möchte an dem Platz sein, wo die Verheißung ist und wo die Herrlichkeit Gottes ist. Und wo die Herrlichkeit Gottes nicht ist, da ist kein Sieg. Wo die Wolke Gottes nicht mitgeht, ist kein Schutz. Wo die Wolke Gottes nicht mitgeht, wo die Gegenwart des Herrn ist, ist keine Versorgung. Herr, ich möchte an dem Ort sein, wo der Heilige Geist ist. Und wenn der Heilige Geist im Tempel aussieht, dann gehe ich auf den Söller. Dann ist der Heilige Geist dort. Und wenn er nicht auf dem Söller sein kann, dann wird er in der Wüste folgen. Wir folgen dem Heiligen Geist, wo er hingeht. Wo er hingeht. Herr, lehre uns, dem Heiligen Geist zu folgen. Und dort zu sein, wo der Segen ist, wo der Sieg ist, wo die Verheißung ist, wo die Herrlichkeit ist, wo der offene Himmel ist. Heb deine Hände und jetzt bete. Und kann vielleicht jemand ans Klavier. Vater, ich danke dir, dass wir heute Abend jetzt deine Güte preisen dürfen. Dass wir den offenen Himmel preisen dürfen. Und Herr, Leopoldplatz ist eine Stätte, die du dir erwählt hast. Halleluja. Oh Gott, der Teufel hat uns immer wieder versucht zu entmutigen. Aber wir haben einen Platz mittendrin in Berlin hier. Herr, und dieser Platz soll ein Platz der Herrlichkeit Gottes sein. Ein Platz des Sieges sein. Ein Platz der Offenbarung Gottes sein. Hier, wo Witwen und Waisen versorgt werden, Herr. Wo hier Manna gefunden werden. Wird, wo hier Wachteln kommen, Herr Jesus, wo hier die Herrlichkeit Gottes ist. Lass diesen Leopoldplatz, diese neue Nazarethkirche, eine Stätte deiner Herrlichkeit sein, wo Kranke gesund werden, ganz besonders, wenn Billy kommt, Herr, und auch die Zeit mit Francis Rodney, Herr, und alle anderen Veranstaltungen hier. Herr, lass hier deine Herrlichkeit fließen. Halleluja, dass Spanier, dass Afrikaner Französisch und Englisch sprechen. Herr, deine Herrlichkeit erleben, als ein Platz sein, oh, wo das Wasser fließt, Herr. Halleluja, wo die Raben kommen und Fleisch bringen, Herr Jesus. Halleluja, halleluja. Auch wenn es nicht nach Delikatesse aussieht, aber wir wollen das Fleisch haben, Herr. dein Fleisch, deine Verheißung, dein Sieg, dein Segen, Herr Jesus. Halleluja, wir sind offen. Wir sind offen für das Wirken des Herrn. Und Herr, wenn du uns nach Sarepta schickst, Herr, da wollen wir auch hingehen und genau das tun. In die Wüste zu der Witwe, zu den Ausländern gehen, Herr, in die Mission gehen, ins Ausland gehen, Herr. Oh Gott, wir wollen das tun, was du uns sagst. Nicht eigene Wege, sondern deine Wege, Herr. Halleluja. Wir sind im Sieg. Wir sind im Segen, wenn wir deine Wege gehen. Und ich möchte wie Jakob sagen, Herr, wenn du nicht mitgehst, bleibe ich, wo ich bin. Aber wenn du mitgehst, gehe ich nach Ägypten, Herr. Wenn du mitgehst, gehe ich nach Babylon. Wenn du mitgehst, gehe ich nach Sinai. Egal wohin, Herr. Gehe ich nach Rom, Herr Jesus. Halleluja. Oh, ich danke dir, dass wir uns ganz dir unterstellen dürfen, deinem Sieg und deinem Segen. Vater im Himmel, ich preise dich. Wink dem Herrn zu heute Abend. Oh, mach ein Zeichen. Mach ein Zeichen in dem Himmel. Halleluja, das Hände schwenken ist ein Zeichen für die unsichtbare Welt. Hier sind welche. Hier ist jemand. Oh, weißt du, wenn du in Not bist, einsam irgendwo verloren, dich verlaufen hast und du winkst und der Hubschrauber sieht und holt dich und rettet dich. Und so ist wir winken und wir zeigen dem Himmel an Gott. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Heilung. Wir brauchen Segen. Wir brauchen Salbung. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen positive Gedanken. Wir brauchen das Evangelium. Glory, Halleluja, Halleluja. Wir brauchen das alles. Halleluja, wir brauchen den Wind des Heiligen Geistes. Halleluja, Shittara Pashata. Arana Sandala Rashiti. Herr, wir preisen deine Güte. Herr, wir loben deine Stärke. Wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Glory, Halleluja. So bleibst du in Ewigkeit. So bleibst du in Ewigkeit. Halleluja. Oh, Halleluja, Halleluja. Das selbst hast du gesagt. Und Herr, ich danke dir für diese Stätte ganz besonders. Herr, da selbst hier ist die Stätte, wo man mit uns deinen Anliegen hierher kommt. Und Kinder Gottes bringen die Anliegen nach vorne. Herr, diese Kästen, oh Herr, dieser Kasten, hier ist ein Zeugnis, dass wir glauben, dass du hier bist, dass du die Gebete der Kinder Gottes hörst. Du bist gegenwärtig, Herr. Halleluja, und wir wollen da sein, wo Christus ist. Halleluja, Herr, wo bist du? Oh, Halleluja, du sagst, ich bin mitten unter euch. Ich bin in euch, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Herr, ich preise dich, ich bete dich an. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Bet ihn an, bet ihn an, bet ihn an.